enişte dua verin. Bir aldığa cala verin. Yurtum çürük hava verin. Amin anne hava verin. Razı olun kala verin. Masmol olu kutbol olu. Amin anne hava verin. Amin anne hava verin. Bu ağı tut pat pat pat. Amay mele var tat tat. Negatiften kaç kaç kaç.
Wir starten diese Episode des Traveholics Podcast mit dem Hip-Hop-Star Bekesh aus Kirgisien. Der ist federführend für die Popularisierung von Rap auf Kirgisisch und das passt eigentlich ganz gut, weil wir uns heute mit diesem Land beschäftigen werden. 2020 hat er sein Album Kava Toro Bekesh rausgebracht und gilt als einer der führenden Stars, weil er eben die traditionelle kirgisische Musik mit Hip-Hop mischt. Macht viel Spaß zu hören und einfach mal was Neues zu entdecken, genauso wie im Traveholics Podcast, denn wir reisen gemeinsam. Ich lade ein und freue mich auf den Talk mit zwei Fachleuten aus der Branche. Wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch. Das ist der Podcast der Touristik. Und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Travelholics Podcast und nach langer Zeit gibt's mal wieder einen Destinations-Podcast und ich nehme alle mit auf eine Reise, die die beiden Gäste, die ich heute hier im Studio habe, gerade hinter sich haben, nämlich nach Kirgisien oder Kirgistan, einem Land, was faszinierend ist, was man nicht so ganz einfach auf dem Schirm hat und jetzt irgendwie mit 20 Direktverbindungen ab allen deutschen Flughäfen hat oder so, aber lohnt, sich damit zu beschäftigen und genau das haben die beiden nämlich gemacht. Die waren auf einer Delegationsreise, die der Deutsche Reiseverband und die FVW gemeinsam veranstaltet haben, auf Einladung natürlich von Kirgistan, waren mit vielen Leuten unterwegs, haben viel erlebt, auch unterschiedliche Gruppen. Können wir gleich ein bisschen erzählen. Ich sage Hallo zu Nolan Mukasch von Lernidee. Hallo.
Guten Tag.
Und ich sage Hallo zu Christian Pawelczyk von Christian Reisen aus Bautzen. Hallo Christian.
Hallo, hallo.
Schön, dass ich euch hier habe und schön, dass wir über Kirgistan sprechen. Ich fange mal mit Nolan an, weil das Geheimnis müssen wir als erstes lüften. Nolan ist Kirgise.
In der Tat.
Wie war das für dich, in die Heimat zu reisen mit dieser Delegationsgeschichte?
Es war sehr spannend für mich, auch als Kirgisen. Ich habe ja in meinem ersten Berufsleben als Reiseleiter gearbeitet in Kirgistan vor 27 Jahren. Und da hat sich sehr viel getan und das war sehr spannend mit DRV, das eigene Land, Heimatland auch so zu bereisen, weil bei der Delegationsreise so vieles gezeigt wurde und Besonderheiten, insbesondere auf Besonderheiten jeweils für die Reisebranche gezeigt, was man da alles dort bereisen kann. Und das war für mich auch sehr spannend und sehr viel Neues dabei, habe ich dazu gelernt.
Tatsächlich auch für deine Arbeit bei Lernidee. Du bist CEO von Lernidee und wirst sicher das Produkt dann auch platzieren, Kirgistan, oder ihr habt es, glaube ich, sogar schon im Programm, ne?
Ja, Lernidee Lebensreisen ist ein Reiseveranstalter aus Berlin, seit 39 Jahren auf dem Markt. Wir haben das im Programm Kirgistan im Rahmen unserer Sonderzugreise Registan, wo wir 5 Länder mit einem Sonderzug bereisen. Und Kirgistan war bei uns so für 2-3 Tage maximal. Und dann haben wir nur als Verlängerungsreise für 5 Tage. Und jetzt bei dieser Delegationsreise habe ich natürlich das Land auch ganz anders und intensiver kennengelernt. Vieles hat sich auch getan im Tourismusbranche. Und da wollen wir jetzt Kirgistan als Gruppenreisen neu ins Programm aufnehmen.
Und mit Gruppenreisen ist auch der Christian unterwegs, unter anderem mit seinem Reisebüro Christian Pawelczyk, Christian Reisen in Bautzen. Ich habe im Vorgespräch gelernt, dass du viele, viele WhatsApp-Vertriebsideen hast. Ist dann eine Kirgistan-Reise in Planung bei dir?
Ja, tatsächlich. Also wir waren zusammen mit Nolan in einer Gruppe und da haben wir auch tatsächlich eine Begleiterin gehabt von vor Ort. Und das war Edelweiß-Touristik, soweit ich das in Erinnerung habe. Und sie hat das echt gut gemacht und ich war so begeistert von ihr, dass ich dann auch gleich, als ich nach Hause gekommen bin, ihr eine E-Mail geschrieben habe. Ich muss aber sagen, bei mir ist das immer ein bisschen mit sehr viel Vorplanung. Also sie hatte dann auch gleich die Erwartung, dass ich gleich vielleicht noch dieses Jahr komme oder gleich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Und da habe ich ihr gleich klar machen müssen, hey, wenn ich so eine Reise veranstalten würde, dann frühestens 27, weil das muss man ja auch bewerben, das muss man planen. Und ich bin tatsächlich dran. Also wir haben jetzt schon die ersten Partner angeschrieben. Ich weiß nur nicht, ob ich es selber mache oder gemeinsam mit Diamir. Also mit denen arbeite ich nämlich sehr eng zusammen. Ich komme ja aus Sachsen und die ja auch. Und das ist noch so ein bisschen die Idee. Genau.
Lass uns mal einen Schritt zurückgehen vor diese Reise. Also war es deine erste Reise nach Kirgisien?
Ja, auf jeden Fall.
Und also, wie kam dieses Interesse? Ne? Also erstmal ist es natürlich ein spannendes, exotisches Land. Aber was waren die Erwartungen und was war das, also der Ist-Zustand? Was hast du erlebt, wenn du das kurz zusammenfasst?
Also in Ostdeutschland, ich bin hier geboren, zwar 1999, also nach der Wende, aber in Ostdeutschland gibt es ja schon noch so eine Nostalgie nach dem Osten. Ich kann euch sagen, wenn es irgendwie wieder mal möglich ist, mit dem transsibirischen Eisenbahn zu fahren, so ich würde 100 Leute sofort zusammenbekommen. Und deswegen ist da auch, sage ich mal, die Idee, in den Osten zu fahren. Ich habe sehr viele Leute nach Vietnam und Kirgisistan stand gar nicht auf der Matte. Also eher so Usbekistan. Und ich muss dir sagen, also als ich dort war, ich habe mich richtig verliebt. Also ich habe tatsächlich überall auch auf WhatsApp gepostet und die Leute meinten, wow, was ist das? Auch eine ganz andere Art zu reisen, ein bisschen ruhiger, so dieses Naturverbundene. Und deswegen, ey, ich muss dir sagen, ich kann wirklich sagen, ich würde nochmal hinfahren.
Ich könnte mir das gut vorstellen, das ebenfalls zu machen. Das Transip-Thema habe ich tatsächlich auch noch auf der Bucketlist. Da muss ich dann Nurlan eigentlich nur anschauen, weil die haben ja diesen Zug quasi gehört, den der ja schon bei Lernidee. Ich hatte ja vor kurzem für alle Zuhörenden den Felix Willicke, den Geschäftsführerkollegen von Nurlan, hier auch im Podcast. Da lohnt sich auch nochmal reinzuhören, um sich ein bisschen mehr mit der DNA von Lernidee zu beschäftigen. Nurlan, du als Kirgise reist zurück in diese Heimat, hast dieses, ich meine, was sind eigentlich so die Vorurteile, oder was sind so die ersten Gedanken, die Menschen kommen, wenn du sagst, ich komme aus Kirgisien? Und was wissen die Menschen darüber und was wissen sie nicht, was sollten sie aber wissen?
Wenn man Kirgisistan sagt, für viele ist verbunden mit dem Suffix Tan. Und dann ist es die Nachbarländer Afghanistan, Pakistan, ist es sicher? Die erste Frage, ist es überhaupt sicher, in dieses Land zu fahren? Das kommt auch als erstes mit Tan. Und wenn man dann auch ein bisschen geografisch einordnet und sagt, ja, das ist Usbekistan, Kasachstan, dann wissen wiederum auch viele mehr, okay. Und in erster Linie Sicherheit und die Erreichbarkeit. Wie kommt man da hin? Läuft da alles? Gibt es da auch die Hotelinfrastruktur? Und das war eigentlich auch das Ziel, diese Delegationsreise organisiert von DRV, den Reiseexperten, Reisebüro-Mitarbeitern und Reiseveranstaltern, die touristische Infrastruktur vor Ort zu zeigen. Und wir waren alle auch überrascht, was da alles mittlerweile vor Ort existiert, an den Unterkünften, an den Hotels, an der Bahninfrastruktur, wenn es auch kurze Strecke ist, dass man dann auch vieles vor Ort, viele Aktivitäten vor Ort unternehmen kann. Und da haben wir auch mit Christian auch viele Unternehmungen gemacht, ob das Reiten war oder Bootsfahrt oder Zugfahrt. Das war in diesen, insgesamt waren wir sechs Tage waren wir unterwegs und in der Zeit haben wir extrem vieles unternommen. Jeder Tag war anders. Und das war das Besondere an dieser Delegationsreise.
Ich will mal nachfragen, wenn du sagst, es entwickelt sich sehr viel und vieles ist auch neu, von dem du gar nicht wusstest, dass es so schon da ist. Wer investiert da eigentlich?
Es sind schon auch sehr viele private Investoren. Das Land Kirgisistan hat jetzt auch Tourismus für sich als große und wichtige Einnahmequelle entdeckt. Und die investieren jetzt auch nicht nur in die touristische Infrastruktur, sondern allgemein für Transportinfrastruktur. Wir waren selber da und haben gesehen, dass die Autostraßen jetzt neu gebaut werden, die Flughäfen werden alle erneuert, Flugzeuge werden gekauft, in Eisenbahnlinien werden gebaut, Hotels werden entstehen, neue Hotels. Wir hören jeden Tag jetzt, oder als wir da vor Ort waren, haben große Baustellen am Issyk-Kul-See gesehen. Da kommt jetzt internationale Hotelketten an die Issyk-Kul-See. Das ist sowohl privat als auch staatlich. Staat investiert in die Transportinfrastruktur, in die Verkehrsinfrastruktur, in die Flughäfen, in die Bahnhöfe und die Privatwirtschaft investiert in den Bau der Hotels.
Es gibt jetzt gar nicht so viele ausländische Investoren, weil Kirgisistan hat ganz gut Geld, ne?
Ausländische Investoren auch, da sind die vorrangig aus der Türkei. Ich war erstaunt, als ich da vor Ort erfahren habe, dass da pro Woche 23 Flüge aus den arabischen Ländern kommen. Also Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar. Das war für mich auch neu, weil ich so in der Form nicht kannte. 23 Flüge pro Woche aus arabischen Ländern, weil diejenigen, die ein bisschen Geld haben, wollen ja im Sommer nicht bei der Hitze in Saudi-Arabien verbringen, sondern suchen Berge, Wälder, und da sind sie gerne da. Und da ist auch, da investieren die saudische Investoren in die touristische Infrastruktur, aber passend für ihre Kunden. Das merkt man, läuft in allen Bereichen.
Ist natürlich echt ein großes Thema, ne? Die Verlagerung von Reisezielen, auch ein Stück weit weg vom Äquator Richtung Norden, ja. Einfach durch den Klimawandel, ist ein großes Thema. Da muss man jetzt gar nicht so eurozentristisch denken. Da gibt es halt einfach noch eine ganz andere Marktlage, die wir haben. Und gerade im arabischen Bereich, sicher auch Asien, ist ein großes Thema. Und da gibt es durchaus solvente Unternehmen, die da unterwegs sind und was machen. Jetzt lass uns mal konkret zu den Erlebnissen und zu den Highlights kommen. Christian, für deinen ersten Besuch, was waren denn für dich so die Dinge, wo du heute sagen wirst, hey, lieber Roman, wenn du nach Kirgisistan gehst, das darfst du auf keinen Fall verpassen.
Ja, also ich fange mal vielleicht mit dem Negativen an, was man eigentlich nicht machen sollte, aber okay. Nicht zu viele Erwartungen zur Hauptstadt haben. Das ist schon so eine sozialistische Baute, also es ist künstlich hergestellt, weil es ist ein Nomadenvolk gewesen. Und deswegen sind Großstädte gar nicht das, was man erwarten sollte in Kirgisistan. Und man sollte auch sich Bischkek angucken, aber dann sollte man auch nach einem Tag mal wirklich in die Natur. Und das war so, wo ich sagen würde, das sollte man sich merken. Und dann raus, einfach raus in die Berge, egal wohin. Allein schon, wenn du durch das Land fährst, siehst du so vieles. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich sollte mein Handy gar nicht wegpacken. Und vor allem so für Leute, die gerne in die Alpen fahren, oder ich habe sehr viele Kunden, die gerne nach Georgien fahren, dann ist das genau das Ding. Und ich muss auch sagen, was in Georgien sehr ähnlich ist, ist, die machen mal so lange Trinksprüche, und da sind die Kirgisen auch dafür sehr bekannt, dass man gerne mal mit denen zusammen einen trinken kann, und dass die sich hinsetzen, dass die auch dir das Essen zeigen, und das ist richtig gut. Also ich würde empfehlen, mal in ein kirgisisches Restaurant zu gehen, dort auch mal was zu essen und einfach offen zu sein. Also die fragen dann auch ein, hey, wo kommt ihr her? Ich würde nur sagen, man sollte sich darauf einstellen, dass man vielleicht ein bisschen paar russische Vokabeln können sollte. Das auf jeden Fall.
Okay, also mit Russisch komme ich tatsächlich noch ein Stück weit, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die meisten haben dort eigentlich Russisch gesprochen, genau.
Okay. Wie sieht's mit Englisch aus?
Ich habe mich gut kommuniziert. Also mit den sehr, sehr jungen Leuten konnte man sofort Englisch sprechen. Und mit den älteren Leuten, ich kann dir sagen, so Hände und Füße helfen auch manchmal, ja. Also ein Lachen, das versteht jeder, und auch so ein bisschen Zeichensprache. Also die sind sehr gastfreundlich. Das kann dir auch nur dann erzählen. Wir waren bei zwei Familien was essen, auch tatsächlich. Und da wurden wir wirklich empfangen, als wären wir Teil der Familie.
Das war dann, Herr Nolan, das war dann gar kein touristisches Programm, sondern das war dann eine persönliche Einladung von Familien oder im Zuge dieser Reise halt, ja?
Nee, das war genau auch im Rahmen dieser Delegationsreise.
Ah ja, okay.
Wir waren also zur Delegationsreise. Insgesamt sind wir, glaube ich, um die 60 Personen angereist. Die ersten drei Tage waren wir zusammen, glaube ich, Christian, ne? Die ersten drei Tage, da haben wir alles zusammen unternommen in die Großstadt, in Bischkek. Ich würde sogar Christian widersprechen, nicht einen Tag, sondern einen halben Tag würde auch reichen, dann gleich in die Natur. Das passt. Und dann die ersten drei Tage waren wir zusammen, und da sind wir zusammen mit dem Zug zum Issyk-Kul-See gefahren. Dann haben wir übernachtet, und dann gab es eine tolle, grandiose Vorstellung, den Mini-Nomadenspiele, was sehr beeindruckend war. Und dann wurde die gesamte Delegation in fünf unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. So, dass wir eher in kleineren Gruppen, ich und Christian waren in einer Gruppe, eher in kleineren Gruppen, 7, 8 oder 10 Personen maximal in einer Gruppe, in verschiedene Ecken des Landes gefahren sind. Und jede Gruppe durfte dann auch ihre eigene Eindrücke sammeln. Und das war auch für uns spannend. Und jeder Veranstalter, da waren ja auch kleinere Veranstalter, die diese Gruppen übernommen haben und die Leistungen erbracht haben. Und der Veranstalter Edelweiss Touristik hat uns das Besondere. Also sie haben uns irgendwie Reitspiele gezeigt. An einem Tag haben sie zu sich nach Hause eingeladen. Und das war genau diese herzliche Einladung. Das war nicht extra gestellt, nicht für Touristen, sondern zu sich nach Hause. Und ja, wir saßen bei ihr, glaube ich, das war ihre Mutter. Und da saßen wir und das wurden wir bestens betreut und tolles Essen. Das war das Besondere, dass wir nicht nur das Touristische gesehen haben, sondern auch hinter die Kulissen und dann auch echtes Leben vor Ort im Land, auf dem Dorf oder im Dorf bei einer kirgisischen Familie bewirtet wurden.
Was isst man eigentlich so in Kirgisistan? Was sind so die Nationalgerichte? Wie ernährt man sich? Wie gut vertragen das die deutschen Mägen? Ist das eine exotische Geschichte oder kommen da alle gut mit klar? Christian, was war dein Lieblingsessen?
Also Schaschlik habe ich mir gemerkt. Also das Fleisch ist dort phänomenal. Ja, das kann ich dir wirklich sagen. Pirimeni, also es ist so ein bisschen ostgeprägt, das habe ich mir gemerkt. Und die haben sehr viele Himbeeren tatsächlich. Also es gibt immer so Himbeermarmelade. Und auch, wie hießen die, das müsstest du mir sagen, das sind solche kleinen Gebäcke. Die hat man dann, wie heißt die?
Borsok.
Borsok, da hast du immer reingesteckt, das, also so in die Himbeermarmelade, das, da wurdest du überall empfangen. Und das war schon so richtig toll tatsächlich. Also kulinarisch wirklich mal was ganz Interessantes.
Eine Mischung, weil Kirgisistan wie die anderen zentralasiatischen Länder auf der Seidenstraße lag, ist natürlich so eine Mischung chinesisch, orientalisch, russisch im Norden. Und das ist eine Mischung vieler Küchen in einem.
So die Veganer, die sind auch happy gewesen.
Hatten wir Veganer bei uns in der Gruppe?
Ich glaube nicht, aber ich würde behaupten, auch Veganer würden gut klarkommen. Also es gab schon Salate und alles. Natürlich ist es sehr fleischlich geprägt, aber ich würde nicht behaupten, ein Veganer müsste sich schon ein bisschen umstellen. Ja, aber ich würde sagen, er würde es auch überleben, also oder klarkommen.
Mehr als das, vielleicht würde er es sogar genießen. Natürlich, ein Nomadenvolk hat eine eigene Küche, dann dieses ganze Thema der Seidenstraße ist natürlich auch ein Thema, klar. Die Einflüsse von vielen.
Und sehr viel Fleisch, also da hat Christian auch gesagt, ja, kirgisische Küche ist fleischlastig. Da gibt's Lammfleisch, Rindfleisch, Pferdefleisch, da isst man sehr viel Fleisch, aber dann auch mit sehr vielen Gewürzen aus Südostasien, also aus China und dann aus Norden die Suppenkultur, also russische, ukrainische hatte auch einen großen Einfluss. In Kirgisistan haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg um die 200.000 Deutschen auch dort gelebt. Gab es ja extra deutsche Dörfer. Das waren Sudetendeutsche, das waren die Deutschen, die im 18. Jahrhundert schon von Zaren, von russischen Zaren dort angesiedelt wurden. Und wir waren sogar, zusammen mit unserer Gruppe waren wir in einem deutschen Dorf. Das trug den Namen früher, vor Sowjetzeit, Bergtal, dann wurde umbenannt in Rottfront. In dem Dorf waren wir und da gibt es ja auch deutsche Kirche. Das ist ja auch in Deutschland oder in Europa kaum bekannt, aber die gibt es, die funktioniert. Viele sind natürlich auch umgesiedelt, die sind ja mittlerweile alle, die meisten sind ja auch in Deutschland, aber in Kirgisistan leben auch immer noch so eine kleine Diaspora aus Deutschland.
Und was interessant war, du hast gleich gemerkt, in dem Dorf Rotfront gab es halt auch gleich mal Zäune, ja, also ganz, ganz typisch, sonst Nomaden einfach ihre Jurte hingestellt, das ist auch ganz typisch für Kirgisistan, da stehen irgendwo Jurten, einfach mitten im Feld, aber in Rotfront, da gab es noch Zäune, ja, also.
Und da ist dann auch alles schachbrettmäßig aufgebaut mit richtigen Ecken und Kreuzungen und so weiter, das hat alles seine Ordnung.
In der Tat. Die Deutschen waren ja auch jahrelang oder jahrzehntelang auch Bewohner von Kirgisistan und Chu-Gebiet, im Talas-Gebiet. Und die Häuser von den Deutschen waren immer sehr beliebt, weil sie ordentlich gebaut wurden. Mit riesengroß ausgebaute Keller. Und die stehen immer noch, obwohl sie vor 100 Jahren gebaut wurden. Und dafür schätzt man immer noch. Und da schätzt man immer noch die Kultur der Deutschen und gibt's immer noch erfolgreiche Deutsche, die aus Kirgisistan stammen und im Kirgisistan weiterhin auch so geschäftlich tätig sind.
Das ist interessant. Also das hat auch eine gute Integrationsgeschichte. Also es gab da keine Spannungen und keine Vertreibungen wahrscheinlich sowieso nicht, wenn immer noch welche da sind. Das ist natürlich für ein sehr gastfreundliches Volk auch sehr schön. Ja.
Und die waren auch sehr aufgeschlossen gegenüber den Deutschen. Also mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die so ein bisschen jünger waren, die haben gesagt, ja, hey, wir planen in den Ferien mal, die haben ja ziemlich lange Ferien in den Sommer, und wir planen jetzt nach Deutschland zu fahren, wir lernen auch Deutsch in der Schule. Das war eigentlich auch eine schöne Sache, dass, wenn man das hört, dass da dieser Austausch besteht. Leider nur in die eine Richtung, aber ich glaube, wenn wir gute Produkte machen als Touristiker, dass wir vielleicht auch in die andere Richtung machen können, dass da mehr Deutsche auch Kirgisistan kennenlernen und vielleicht auch Schüler mal dorthin fahren.
Dann lass uns mal doch ein bisschen zum deutschen Markt und zu der Touristik kommen. So ein paar Zahlen, wisst ihr, hat man euch gesagt, wie viele Ankünfte oder wie viele Gäste aus Deutschland gibt es zurzeit in Kirgisien?
So wie wir hatten am letzten Tag unserer Delegationsreise, gab es so ein großes Forum, wo wir mit den Verantwortlichen der Reise, und nicht Reise, also mit Verantwortlichen für Tourismus und offiziell dann auch so ein großes Tourismusforum veranstaltet haben. Und dann, meine ich, wurde fallen gelassen, dass dann aus Deutschland eigentlich im Vergleich zu den anderen Ländern wenig Gäste kommen, aber trotzdem die deutschen Reisenden sind ganz vorne dabei, wenn es um europäischen Markt geht. Und da weiß ich um die 24.000 Deutsche, und so um die Drehen waren es um die 24.000. Dabei muss man auch sagen, gibt es wahrscheinlich einen großen Teil davon, die späte Aussiedler, die dann auch ihre Familie, ihre Verwandte buchen, und so richtig Pauschalreisende würde ich vielleicht auf die Hälfte davon tippen, vielleicht um die 12.000. Wenn die andere Hälfte ihre Freunde und Familie besuchen, dann sind es vielleicht 12.000, die aus Deutschland anreisen. Das ist extrem wenig. Da gebe ich Christian recht, da kann man daraus tatsächlich viel mehr machen.
Aber das war ja auch das Ziel der Reise, ne? Dieses Land stärker in den Fokus zu ziehen, auch bei den Touristikern selbstverständlich. Du hast jetzt gerade Pauschalreise gesagt, Nolan. Die klassische Pauschalreise verorten ja viele immer mit Strand und Meer. Das ist in Kirgisien natürlich nicht der Fall, ne? Also es ist schon eine Aktivreise.
Naja, aktiv, na, Pauschalreisende definieren wir, wie sind die auch als Reiseveranstalter, ja? Als Pauschalreiseveranstalter. Wir inkludieren in die Leistungen Flüge, Hotels, Transfers, Ausflüge und vor Ort Exkursionen. Natürlich kann man ja auch Pauschalreisende auch als aktiv Pauschalreise veranstalten, aber ich meine, gut oder organisierte Reisen, sage ich mal so, da sind es schon nicht so viele. Da wurde der Name fallen gelassen, Diamir, Chameleon sind da unterwegs, Icarus, Studiosus, Lernide, Gebico. Aber da kann man, und jeder Veranstalter hat schon eine Anzahl vielleicht von 4, 5 bis 12 Terminen im Jahr. Aber daraus kann man ja auch viel mehr machen. Das war genau das Ziel der Delegationsreise, nicht nur den Reiseveranstaltern das bekannt zu machen, sondern auch den Reisebüro-Mitarbeitenden. Und die haben, so habe ich ja auch vernommen, waren vom Land auch sehr angetan und auch begeistert, was sie da vor Ort kennengelernt haben, und waren alle bei der Abreise so motiviert, ihren Kunden die Reisen nach Kirgisistan schmackhaft zu machen.
Deswegen freue ich mich auch besonders, dass Christian mit im Studio ist und einfach genau darüber auch berichten kann. Christian, wenn du jetzt einfach mal, wir haben ja hier sehr viele Fachhörer, ne, also viele Reisebüros hören diesen Podcast. Was würdest du den Kollegen sagen, was sie wissen sollten? Es kann ja jetzt nicht jeder gleich eine Inforeise nach Kirgisistan machen, aber so für eine Erstberatung, um potenzielle Kunden tatsächlich auch für dieses Land zu begeistern und zu gewinnen.
Ja, ich würde sagen, was ich als erstes gemacht habe, als ich gewusst habe, okay, ich fahre jetzt nach Kirgisistan, habe ich eine Sache gemacht, und zwar, das hört sich vielleicht, das ist in meiner Generation vielleicht auch ein bisschen verbreiteter. Ich bin 25, also relativ junger Inhaber von einem Reisebüro. Ich habe einfach TikTok aufgemacht, auf TikTok Kirgisistan eingegeben, und da kam schon so Zusammenschnitte, und da hast du die Berge gesehen, und da hast du eben diese Natur gesehen, du hast die Pferde gesehen, du hast alles gesehen, was dich so ein bisschen erwartet. Und ich würde wirklich sagen, das hört sich komisch an, aber schaut euch mal so diese eine Minute Videos an, und dann hast du schon einen Eindruck. Und dann würde ich wirklich einfach sagen, wenn ihr nach Kirgisistan fahrt, was ihr erwarten könnt, es ist ein etwas wilderes Österreich, es ist ein etwas noch wilderes Georgien, aber nicht wilder im Sinne negativ, sondern eher so einfach freier, unberührter. Genau, es ist unberührt. Und das ist sehr interessant, und ich würde auch vielleicht auch sagen, wenn man das verkauft, also das habe ich für mich auch entdeckt, ich würde das nie im Leben für 40 Personen verkaufen. Also Kleingruppen, das ist so das, wie ich das dort sehe. Also so maximal 20 Personen, eher 14 Personen, die dorthin fahren und das einfach intensiv erleben. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es, obwohl nur, dann kann ja auch, glaube ich, davon ein Lied singen. Ich merke bei manchen meiner Hauptkunden, sie haben ja schon teilweise alles gesehen. Also Thailand haben sie gesehen, Dominikanische Republik, sie waren eben auch in Georgien und sie suchen nach dem neuen Kick. Und das ist auch Kirgisistan, so was Neues, Verstecktes. Also ich habe es, seitdem ich in Kirgisistan war, habe ich es auch einmal vermittelt, also auch an jemanden Fremden. Einfach nur, weil ich voller Eindrücke war, voller Bilder. Und ich muss auch wirklich sagen, also da kann ich an jedem Chef auch einen Appell machen, einfach mal in die Mitarbeiter investieren und sagen, hey, ich kann hier einen Zuschuss geben zu deiner Reise, wenn du mal privat verreisen möchtest, und fahr mal dahin und guck's dir mal an.
Ihr seid mit Türkisch über Istanbul geflogen, meine ich mich zu erinnern. Das gibt noch andere Verbindungen, glaube ich, dahin zu kommen. Aber Istanbul ist relativ komfortabel von den Umsteigezeiten und auch von den Frequenzen gut, nicht wahr, Nolan?
In der Tat, Turkish Airlines fliegt meines Wissens nach 12 Flughäfen in Deutschland. Allein aus Berlin gibt es täglich 5 Flüge nach Istanbul. Und im Sommer, als ich zurückgeflogen bin, habe ich nachgezählt, gibt es 3 Flüge von Istanbul nach Bischkek jetzt im Sommer und 2 Flüge in den Süden nach Osch. Das heißt, es ist optimal, Anschlussflüge ab Deutschland via Istanbul nach Kirgisistan. Und wir sind ja auch mit Turkish Airlines geflogen. Umsteigezeit war bei uns, glaube ich, 2,5 Stunden optimal. Da kommt man an, Gepäck wird durchgecheckt und teilweise 12 Flughäfen. Ich würde sagen, Turkish Airlines fliegt mehr deutsche Flughäfen als Lufthansa selbst. Ja. Wenn und wir Eurowings nicht dazu zählen, ja?
Und das Catering bei der Türkisch ist auch durchaus gut. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ne?
Das stimmt,
ja. Wir vorhin schon über das Essen gesprochen haben. Jetzt kommen wir noch mal kurz, Christian, ihr habt beide schon über das Thema Sicherheit und Bedenken gesprochen. Ist denn eigentlich auch Individualtourismus möglich?
Also ich würde sagen voll. Also als wir dort gelandet sind, das war so der erste Eindruck, da haben sich auch Deutsche getroffen, die dort so ein bisschen Backpacken waren. Und das hört sich echt verrückt an, aber aus meinem Umfeld habe ich einen Freund, der tatsächlich das in meiner WhatsApp-Story gesehen hat und der dann gesagt hat, so ich fahre da mit meinen Kommilitonen hin, der studiert Geografie und die sind dort jetzt einfach in Kirgisistan. Wir waren da an so einem alten Turm und die sind sogar an diesen alten Turm gefahren, wo wir damals auch waren mit Nolan, was ich ganz verrückt fand. Und ich würde schon sagen, Individualtourismus voll, sofort.
Da sind ja auch sehr viele Individualreisende, die wir auch während unserer Reise getroffen haben, ob das in Kemin war oder in Chu-Gebiet. Da sind schon viele, die mit ihren Backpacker oder mit ihren Rucksäcken unterwegs das Land bereisen. Und dafür gibt es ja auch Reiseführer und Unterkünfte sind überall da. Also Unterkünfte heißt, es gibt für Backpacker auch eine optimale Gelegenheit, wenn sie in die Natur fahren, auch in solchen touristischen Jurtencamps zu übernachten. Wenn nicht, dann gibt es auch so eine Privatunterkünfte. Und die sind auch in den Reiseführern abgebildet, wo man da so solche Unterkünfte finden kann.
Die Hotellerie ist nach oben natürlich auch offen. Also es gibt natürlich auch die Luxushotellerie, wo ich alles habe, was dann international ist, wo ich dann gar nicht mehr merke, in welchem Land ich bin. Aber es gibt eben auch genau das, dass ich das Land besuche und die Menschen kennenlerne. Nolan, jetzt müssen wir aber zum Schluss vielleicht noch so eine Art Top-10-Liste machen. 10 Dinge, die ich in Kirgisistan auf keinen Fall verpassen darf. Was würdet ihr auf diese Liste schreiben?
Oh, dank Nolan habe ich eine Sache gemacht, die werde ich nie vergessen. Reiten gehen. Ja, reiten gehen. Ist Nolan einfach zu dem Chef vom Hotel gegangen, hat gesagt, hey, habt ihr irgendwo in der Nähe hier ein Pferd? Und für 20 Euro konnten wir dann einfach mal, ich glaube 2 Stunden sind wir dann mit dem Pferd auf einen Berg geritten. Und dann hat man kurz eine Einweisung bekommen, wie man das machen soll. Die Pferde sind da auch sehr intuitiv. Die passen sich an den Menschen an. Also auf jeden Fall dort mal reiten gehen. Das hat einfach so ein Freiheitsgefühl, was man heutzutage gar nicht mehr hatte in Europa. Und kann ich jedem ins Herz legen. Also das auf jeden Fall Top 1.
Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, sagt man. Ne? Also so ein bisschen fühlt man sich dann wie Kara Benemsi oder keine Ahnung. So, der war in Kurdistan.
Ja, ich würde dazu zählen, also die Bahnfahrt von Bischkek nach Palikci, das hat uns alle so auch beeindruckt. Das sind die Fahrt, dauerte, glaube ich, 3,5 Stunden, aber die kirgisische Eisenbahn hat die Wagen extra für Touristen so umgebaut, dass sie komfortabel sind, große Panoramafenster haben. Und das war auch ein Erlebnis für alle Reisende. Das sollte man unbedingt gemacht haben, weil das ist auch beeindruckend, im Zug zu sitzen. Und dann kommt man auch auf Geschmack. Und wenn man ein bisschen mehr will, dann steht gerne Lerne die Erlebnisreisen zur Verfügung. Nicht nur Kirgisistan, sondern auch Nachbarländer in komfortablen Zügen bereisen.
Das auf jeden Fall mit der Bahn. Das habe ich schon. Bahn. Das habe
ich schon. Wir sind als Bahnspezialist dafür bekannt. Und das sollte man unbedingt machen. Und sonst, Issyk-Kul-See, Songkul-See.
Also ja, von den Seen habt ihr schon mehrmals gesprochen jetzt, ja genau.
Ja, Issyk-Kul-See ist schon ein großer See mit 170 Kilometer Länge und 60 Kilometer Breite. Das ist schon so ein Erlebnis, wenn man, das kann man auch wunderbar kombinieren, aktiv reisen und dann auch zwischendurch, wenn man im See baden gehen will, das kann man auch optimal kombinieren.
Genau, das ist so die Hauptdestination, wenn man so guckt, also Issyk-Kul-See, wo da alle hinfahren möchten. Ich würde aber trotzdem sagen, neben dem Baden auch auf jeden Fall in die Berge. Also wir waren auch einen Tag lang wandern, es war toll. Genau das und die, das ist auch gut ausgeschildert dort. Also man muss sich keine Sorgen machen. Das ist kein dritte Weltland. Also oder es ist wirklich gut ausgeschildert. Es ist wirklich stabil und man muss sich keine Sorgen machen. Also jeder Deutsche würde dort klarkommen.
Haben wir jetzt nicht die Top 10, aber zumindest die Top 3 oder Top 5 auf jeden Fall gemacht. Gibt es noch was Geheimtipp? Irgendwas von euch, wo man sagt, okay, das steht jetzt nirgendwo, das erfahrt ihr jetzt nur hier in diesem Gespräch.
Also was dabei wäre, Songkul-See und dann auch im Süden. Es gibt ja auch im Süden des Landes, da war nur eine Gruppe da. Sie haben das auch vor Ort erlebt. Es gibt der größte wilder Waldnuss, Wald der Erde, also riesengroß. Und da ist eine der Reisegruppen hingefahren und sie waren auch sehr beeindruckt. Und sowas im dazustehen, ein riesengroßer Wald, wilder Wald, das ist beeindruckend. Da gibt es auch einen anderen See, Sarıçelik, der liegt mitten in den Bergen, aber komplett drumherum im Wald. Das wäre auch so mein Geheimtipp, was man dort auch erlebt haben sollte.
Oder ich kann auch sagen, wir haben jetzt mit Nurlan auch was ganz Komisches gemacht. Und zwar, wir haben einfach Porzellan bemalt. Und das war was ganz anderes, wo man auch mal vielleicht ein bisschen runterkommen, entspannen kann. Und wer kann das schon von sich behaupten, dass er Porzellan in Kirgisistan, sag ich mal, bemalt hat? Ja. Also das würde ich jedem ans Herz legen. Und vielleicht, ich war da sehr verschlossen, Pferdefleisch. Ja, ich weiß, das hört sich für uns Europäer mal so verrückt an. Aber einfach mal probieren. Einfach mal was ganz Neues, Verrücktes machen. Und dann kann man das auch vielleicht von seiner Bucketlist streichen.
Also jetzt haben wir das Lokulische, das Aktive, die kulturellen Geschichten erlebt und ich denke mir, viele, die zuhören, werden sagen, ja, jetzt beschäftige ich mich doch mal mit dem Thema. Der Zugang ist über TikTok, der ist über YouTube, der ist natürlich auch über die Reiseveranstalter, die es gibt. Das sollten wir jetzt nicht vernachlässigen. Gerade Kollegen im Vertrieb, geht auf die Veranstalter zu und fragt einfach mal konkret nach so einer Destination. Es muss nicht immer Usbekistan sein, obwohl es natürlich auch schön ist, völlig klar. Oder eben die Kombis, die Lernidee im Programm hat, was natürlich auch eine super Geschichte ist, das zu machen, auch andere Veranstalter, Studiosus oder so, je nach Zielgruppe, wie es passt. Und wenn man individuell unterwegs ist, dann meldet man sich einfach bei Christian Reisen. Oder Christian, vielleicht bist du auch bereit, dem einen oder anderen Reisebüro-Kollegen, wenn der eine Nachfrage hat, mal einen Tipp zu geben, weil du hast ja jetzt aus erster Hand die Informationen. Auf jeden Fall danke ich euch ganz herzlich, dass ihr uns alle mitgenommen habt in ein Land, von dem wir nicht wussten, wie großartig es ist und das jetzt ein bisschen neu auf der touristischen Landkarte erscheint, nach Kirgisistan. Recht herzlichen Dank an Nurlan Mukasch von Lernidee Erlebnisreisen, natürlich an Christian Pawelczyk von Christian Reisen aus Bautzen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und allen, die bis zum Schluss gehört haben, Glückwunsch und danke fürs Weiterdenken. Auf bald in der nächsten Episode vom Podcast der Touristik.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Sat versem gümüş şapkın şakerim bu.